Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch den ersten Petrusbrief. Und wir sind heute angelangt in 1. Petrus Kapitel 3. Schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf zu 1. Petrus Kapitel 3. Wir lesen die ersten beiden Verse. Und hier schreibt der Apostel Petrus, inspiriert vom Heiligen Geist: Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Amen. Amen. Lasst uns beten. Du großer, herrlicher Gott, welch eine Freude, dass du unser Gott bist und wir dein Volk, dass wir uns versammeln dürfen und du in unserer Mitte wohnst und auch jetzt wieder zu uns sprichst. Wir bitten dich, schenk uns deinen Geist, schenk uns tiefe Ehrfurcht, dass wir hören auf das, was kein Mensch, sondern du zu sagen hast, der allmächtige Gott und Schöpfer und Erlöser. Und darum, Herr, wollen wir nun stille werden. Sprich zu uns, das bitten wir in Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Erinnert euch, worum es in diesen Schreiben eigentlich geht. Der Apostel Petrus, er schreibt an die Erwählten, die Exilanten hier auf Erden sind. Denn Christen wurden aus dieser Welt heraus erwählt von Gott und geheiligt und Kraft seines Wortes wiedergeboren zum ewigen Leben. Christen bilden eine neue, ewige Existenz. Sie sind das königliche Herrschergeschlecht Gottes, eine heilige Nation. Und darum, ja gerade darum, sind Christen ein Fremdkörper in dieser gottlosen Welt. Außenseiter, ausgegrenzt, sie werden verachtet, ja sogar verfolgt. Petrus schreibt nun diesen Brief an diese Menschen, die es schwer haben, die sich in schwierigen Umständen befinden, dass sie treu bleiben, dass sie ihre Zeit der Fremdlingschaft auf Erden, dass sie diese Zeit gebrauchen, um ehrbar, ehrenvoll zu leben für ihren heiligen Gott, dass sie Gutes tun, obwohl sie leiden und so ihren herrlichen Gott bekannt machen. Wir haben gehört, dass wir uns dem Staat unterordnen sollen, der auch negativ eingestellt ist den Christen gegenüber, und sollen trotzdem weiter das Gute tun und sie gewinnen für uns, für Christus, durch ein heiliges, ehrbares Leben mit guten Werken. Wir haben auch in den Versen zuvor gehört, dass der Apostel Petrus den Sklaven sagt, die gläubig waren, aber ungläubige Herren hatten, die Schmähungen und Drohungen und Misshandlungen erlebten, dass Petrus ihnen sagte, sie sollen Christus ähnlich leben. Sie sollen die Schmach, die Schande, das Leiden ertragen und sich dennoch unterordnen, Böses nicht mit Bösem vergelten, sondern das Böse überwinden durch das Gute. Sie sollen weiterhin das Gute tun, treu ausharren, heilig und gerecht leben. Aber diese Sklaven sind nicht die einzigen, die was zu erleiden haben. Es ist nicht die einzige Gruppe von Christen, die so manche schwere Bürde zu ertragen haben. Petrus wendet sich nun an die Christinnen, an die Schwestern, die zum Glauben gekommen sind, aber immer noch ungläubige Ehepartner hatten, Ehemänner. Und das war alles andere als einfach für sie. Und wir schauen uns heute den ersten beiden Versen die erste Hälfte von dem an, was der Apostel Petrus diesen Ehefrauen zu sagen hat. Nächstes Mal dann die andere Hälfte. Heute Morgen wollen wir uns gerne drei Punkte anschauen in diesem Text. Und der erste Punkt lautet: Was sagt der Apostel Petrus zu diesen Ehefrauen? Was fordert er von ihnen? Nämlich, sich unterzuordnen. Ordnet euch unter. Vers 1. Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter. Der Apostel Petrus beginnt seine Aufforderung mit dem Wort ebenso. Man könnte auch übersetzen in gleicher Weise. Das heißt, die Frauen sollen sich in gleicher Weise auch ihren eigenen Männern unterordnen. So wie alle Christen sich den staatlichen Mächten unterzuordnen haben, so wie all die Sklaven sich ihren Herren unterzuordnen haben, so wie alle Christen sich Christus unterordnen, der der Aufseher und Hirte unserer Seelen ist, so wie Christus uns ein Vorbild der Unterordnung gegeben hat und der Bereitschaft zu ertragen und zu erdulden, so gleicherweise sollen sich die Ehefrauen ihren eigenen Ehemännern unterordnen. Wem sollen sie sich unterordnen? Achtung, ihren eigenen Ehemännern, nicht allen Männern. Die Ehefrau untersteht ihren eigenen Ehemann, nicht jedem x-beliebigen Mann. Sie sollen sich ihren eigenen Ehemännern unterordnen. Und was Unterordnung konkret heißt, sehen wir dann ein anderes Mal in Vers 6. Da sehen wir, wie Sarahs Unterordnung unter Abraham aussah. Und wir erfahren hier in Vers 6, sie nannte ihren Ehemann ihren Herrn und sie gehorchte ihm. Wir können sagen, das sind die beiden Flügel der biblischen Unterordnung. Auf der einen Seite nannte sie ihn Herrn, das heißt, sie gab ihm Hochachtung, Ehrerbietung, Anerkennung, seine Autorität, sie nannte ihn Herrn. Und auf der anderen Seite gehorchte sie ihm, das heißt, sie richtete sich nach seinem Willen, sie handelte gemäß seiner Führung, sie gehorchte ihm. Das ist biblische Unterordnung. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Ich möchte heute zunächst allgemeiner über das Thema Unterordnung sprechen. Und die Heilige Schrift spricht an so vielen Stellen davon. Ich erinnere euch an ein paar Stellen. In Epheser Kapitel 5, da lesen wir ab Vers 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern als den Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Retter des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Kolosser Kapitel 3, Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Wir haben vor kurzem den Titusbrief studiert. Da sollen die Frauen lernen, Titus Kapitel 2, Vers 5, sich den eigenen Männern sich zu unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Ich will dich fragen, wenn wir diese Verse lesen, was sich da tut in deinem Herzen. Stört dich das? Ist das etwas, wo irgendwie Ärger in dir aufkommt über diese Worte? Dann fürchte ich, dass dein Denken mehr von dem Zeitgeist geprägt ist, als von dem Heiligen Geist. Wenn du merkst, dass du dich über Gottes Wort ärgerst, dann musst du dir bewusst sein, dass du hier nicht irgendwie gegen Männer streitest, sondern du streitest gegen deinen Schöpfer, gegen den allmächtigen Gott höchstpersönlich, der es so geordnet hat. Denn es geht hier um Unterordnung. Das heißt, es geht um eine Ordnung. Eine Ordnung, die nicht wir Menschen geschaffen haben, sondern Gott selbst schuf diese Ordnung. Was ist das für eine Ordnung? Nun, die Ordnung ist diese, dass der Ehemann in der Ehe und in der Familie der Leiter sein soll. Dass er die Führungsverantwortung trägt und dass die Ehefrau sich dieser Leitung bereitwillig unterstellen soll. Unterordnung ist eigentlich ein Begriff, der stark im militärischen Bereich Verwendung gefunden hat. Denn dort gibt es Dienstgrade. Je höher dein Dienstgrad, desto mehr Verantwortung hast du, desto mehr Leute sind dir unterstellt. Ein Hauptmann, ein oberster Offizier, der hat die Befehlsgewalt, er hat das Sagen über die anderen und sie müssen sich unterordnen unter dieser Führungsposition. Und nur so wird für Ordnung gesorgt, denn einer muss die Hauptverantwortung tragen. Die Bibel lehrt nun, dass Gott Mann und Frau gleichwertig gemacht hat. Eine Abwertung, Degradierung der Frau ist Sünde. Eine Verachtung der Frau ist Sünde. Sie ist gleichwertig wie der Mann. Aber, dass sie gleichwertig sind, heißt nicht, dass sie die gleichen Aufgaben von Gott zugeteilt bekommen haben. Der Frau zum Beispiel ist es gegeben, dass sie ein Kind tragen kann in ihrem Bauch und das Kind zur Welt bringen darf, und sich kümmern kann um ein Kind und eine Beziehung zu diesem Kind haben kann, wie ich als Mann es niemals könnte. Da kann ich neidisch drauf sein, das kann ich unfair finden, aber ich kann das nicht ändern. Das ist die Ordnung, die Gott zugeteilt hat. Und so hat Gott es zugeteilt, so ist es seine Schöpfungsordnung, dass er die Verantwortung an den Mann gegeben hat. Ich würde diese Verantwortung gerne abgeben. Denn das bedeutet für mich, ich muss vor Gott erscheinen und Rechenschaft dafür abgeben, wie mein Eheleben und mein Familienleben aussah. Ich trage dafür die Hauptverantwortung. Ich würde gerne diese Verantwortung abgeben, denn sie ist eine schwierige Verantwortung. Und man wird streng dafür zurechtgewiesen von Gott. Aber Gott hat sie dem Mann übergeben, diese Leitung. Unterordnung heißt nun, dass die Ehefrau diese Ordnung Gottes akzeptiert und sich bereitwillig unterstellt und dem Mann folgt. Das heißt, anstatt sich aufzulehnen und diese Ordnung irgendwie umstürzen zu wollen, anstatt die Führung an sich selbst zu reißen, anstatt den Mann dominieren zu wollen, anstatt zu streiten und selbst das Sagen haben zu wollen, den eigenen Willen durchzusetzen, nein, diese Ordnung, die Gott gegeben hat, einfach anzunehmen und sich bewusst und bereitwillig unterstellen. Weißt du, was das eigentlich ist, wenn du das tust? Es ist ein Akt der Anbetung und der Gottesverehrung. Weil unterordnen heißt, ich erkenne demütig an, was Gott gesagt hat, wie er die Ordnung geschaffen hat. Und ich bin bereitwillig dazu, mich zu fügen und zu folgen. Es ist Gottes Verehrung. Es hat etwas mit deiner Beziehung zu Gott zu tun, in erster Linie. Und wie gesagt, werden wir ein anderes Mal uns dann konkret damit beschäftigen, wie Unterordnung aussieht. Aber hier kurz einmal als kleine Randnotiz. Wir erfahren hier auch in unserem Predigttext, was Unterordnung anscheinend nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, dem Mann, den Ehemann, mehr zu gehorchen als Gott. Siehst du das hier im Text? Ja, der Mann ist der Leiter der Familie und die Frau sollte dieser Führung folgen. Er gibt die Richtung an. So ist die Regel. Aber es gibt auch Ausnahmen. Nämlich dann, wenn der Mann verlangt, Gott nicht zu gehorchen. Man muss Gott mehr gehorchen als dem Mann. Woran sehen wir das denn hier? Nun, wir hören, es gab einige Frauen, die sind zum Glauben gekommen, aber ihre Ehemänner nicht. Ihre Ehemänner gehorchten diesem Wort nicht. Sie glaubten das nicht. Wahrscheinlich sagten sie, was für ein Unsinn, geh nicht in die Gemeinde. Was willst du mit dieser neuen Religion? Eigentlich war es im Römischen Reich so, dass der Ehemann, der Vater, das Recht hatte, die Religion der Familie zu wählen. So war es vom Staat Rom vorgegeben. Diese Frauen anscheinend, von denen wir hier lesen, sie unterstellten sich diesbezüglich nicht ihrem Mann. Sie gehorchten nicht. Denn Unterordnung hat eine Grenze, wo Gottes Gebote überschritten werden. Denn du sollst Gott mehr gehorchen als Menschen. Nun aber kommt zugleich eine Gefahr auf, wenn du deinem Ehemann hier diesbezüglich nicht folgst. Manche Frauen sagen dann vielleicht, gut, ich habe einen ungläubigen Ehemann, der hat also Gottes Geist nicht. Der hat keine Weisheit, keine Gnade, keine Erkenntnis. Wie soll der mich bitte führen? Warum sollte ich mich dem bitte unterordnen? Ich kann ihn überhaupt nicht respektieren. Er ist ein Ungläubiger. Auch diesen Frauen gilt das Wort, ordne dich unter. Petrus qualifiziert das hier nicht mit, ordne dich deinen gläubigen Ehepartner unter. Er sagt, ordne dich deinen Ehemann unter. Ob er nun gläubig ist oder ungläubig. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Warum sollen denn die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, auch wenn sie ungläubig sind? Vers 1. Ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. Also wie gesagt, einige Frauen waren in dieser traurigen Situation, dass sie mit Männern verheiratet waren, die, wie es hier heißt, dem Wort nicht gehorchten. Eine ähnliche Formulierung finden wir in Kapitel 2, wo die Rede ist von dem Evangelium, von der Botschaft, dass Jesus der Christus, der Retter ist. Da heißt es, einige Menschen nehmen diese Botschaft nicht an, sondern sie nehmen Anstoß daran, an dieser Botschaft. Und da heißt es dann, da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort. Schon einige Schwestern haben solche Männer, die das Wort gehört haben, aber sie stoßen sich daran. Sie gehorchen nicht. Nein, sie leben beständig in diesem Zustand des Ungehorsams. Sie gehorchen dem Wort nicht. Sie wollen keine Buße tun, sie wollen nicht glauben, sie wollen diesen Christus als Herrn und Erlöser und Retter nicht akzeptieren. Anders ausgedrückt, sie wollen sich dem Herrn nicht unterordnen. Sie wollen sich dem Herrn nicht unterordnen. Und da mag eine Frau denken, also wenn er sich dem Herrn nicht unterordnen kann, dann kann ich mich auch ihm nicht unterordnen. Aber so einfach ist das nicht. Nein, die Frauen, sie sollen sich sehr bemühen, sich auch gerade diesen ungläubigen Männern unterzuordnen. Nochmal, warum? Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. Also diese Männer hören nicht auf das Wort. Die Frauen sollen ihre Männer für den Glauben aber gewinnen, und zwar wie? Ohne Wort, sondern durch ihren Lebenswandel. Was heißt das? Können Männer gerettet werden ohne das Evangelium, ohne das Wort Gottes? Können sie einfach nur gerettet werden aufgrund des Lebenswandels der Frau? Nein, das ist unmöglich. Niemand kann ohne das Wort des Evangeliums gerettet werden. Denn Petrus hat ja schon gesagt in Kapitel 1, denn ihr seid wiedergeboren, Vers 23, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Und dann später, dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Ohne Wort, keine Wiedergeburt, keine Rettung, kein ewiges Leben. Aber was meint dann Petrus damit? Nun, er hat doch bereits gesagt, dass diese Männer dem Wort nicht gehorchen. Das bedeutet, sie haben das Wort schon gehört. Ja? Wie soll man etwas nicht gehorchen, wenn man es nicht gehört hat? Diese Männer kennen also das Wort. Aber was nun tun, wenn sie das Wort gehört haben und es dennoch ablehnen? Nun, dann gewinnen sie ohne Wort. Das meint nicht ohne Gottes Wort, sondern es meint ohne weitere Worte der Frau. Sie sollen nicht länger einreden auf ihren Mann. Sie soll ihn nicht durch das Wort, sondern durch ihren Wandel gewinnen. Das heißt, hör auf, ständig mit ihm zu diskutieren. Verkneife dir deine Kommentare. Erspare dir deine täglichen Ansprachen, deine täglichen Predigten. Hör auf ihn einzureden. Das führt nur zu Zank und zu Streit. Du sitzt am Esstisch und zum 100. Mal sagst du, komm doch bitte mit zur Gemeinde. Überleg dir das doch nochmal mit diesem Jesus. Und er wird sagen, was wird er sagen? Nun fängst du schon wieder an, hier am Esstisch, lass mich in Ruhe mit deinen Märchen, lass mich in Frieden damit. Immer und immer wieder anzufangen damit, obwohl er es ablehnt, ist keine Lösung. Und, das solltest du auch wissen, es ist keine Unterordnung. Denn du versuchst in dem Moment, über ihn zu herrschen und willst ihm den Glauben aufzwingen. Das heißt, dein Mann soll sich jetzt unterordnen, dem, was du gesagt hast? Nein, du verkündigst ja den Namen des Herrn. Er sollte sich dem Herrn unterordnen, aber er will nicht auf den Herrn hören. Nun hör auf. Heißt das jetzt, deinen Mann irgendwie aufzugeben? Nein, keinesfalls. Aber rede weniger und liebe mehr. Lebe mehr, diene mehr. Lebe es vor, wie dein Glaube aussieht, der dich verändert hat. Durch deinen neuen Lebenswandel gewinne deinen Mann. Du musst zeigen, was dieser neue Glaube aus dir macht. Das ist eine Sprache, die vielleicht dein Mann verstehen mag. Dass vielleicht sein Widerstand gebrochen wird, sein Herz vielleicht erweicht wird und empfänglicher wird. Überzeuge ihn durch deine Art zu leben. Was heißt das konkret? Also wie muss denn eine Frau leben, damit der Mann gewonnen wird, überzeugt wird? Und das ist unser dritter Punkt. Was genau müssten die ungläubigen Ehemänner nun an einer Frau sehen, damit sie gewonnen werden können für diesen Glauben? Vers 2. Indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Zunächst einmal müssen die Ehemänner in der Frau Furcht sehen. Was ist damit gemeint? Und zunächst denken wir an Gottesfurcht, die wir es auch lesen in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Und sicherlich muss die Frau Gott fürchten. Sie, Sie muss dem Herrn von ganzem Herzen fürchten. Aber wozu führt denn jetzt Gottesfurcht? Nun, wenn du Gott fürchtest, dann wirst du auch deinen Ehemann fürchten. Wie es heißt in Epheser Kapitel 5, Vers 33, die Frau soll ihren Mann fürchten, heißt es dort. Johannes Calvin erklärt das so, indem er sagt, die Furcht ist die Ehrerbietung, die dazu führt, dass die Frau sich unterordnet. Wo diese Ehrerbietung fehlt, ist auch keine Bereitschaft zur Unterordnung da. Den Sklaven wurde ja schon gesagt in den Versen zuvor in Vers 18, ihr in Kapitel 2, ihr Haussklaven ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, weil Gott geboten hat, dass man Hochachtung und Ehrerbietung zu dem Mann haben soll. Darum fürchtet man sich, dem Mann zu missfallen, etwas zu tun, was ihn kränkt, was ihn entehrt, was ihn beleidigt, was ihn stört. Man fürchtet sich davor, dem Herrn nicht so zu gehorchen, dass man sich ihm von ganzem Herzen unterordnet. Das heißt, wahre Furcht Gottes führt zur Furcht vor dem Ehemann, denn Gott hat geboten, du sollst deinen Ehemann fürchten. Du ordnest dich also bereitwillig unter. Es geht hier nicht um eine ungesunde Angst, eine Beklemmung, irgendwie Angst vor Gewalt in der Ehe oder etwas dergleichen. Diese Furcht ist die tiefe Ehrerbietung, die dazu führt, dass du dich bereitwillig unterordnest und dich davor fürchtest, Angst davor hast, deinen Mann geringschätzig und frech zu behandeln, etwas zu tun, was ihm missfällt, was ihn enttäuscht, was ihn verletzt, was ihn verunehrt. Diese Furcht, diesen tiefen, tiefen Respekt, die Angst davor, ihm zu missfallen und ihn zu verunehren, weil Gott es geboten hat, dass du deinen Ehemann fürchten sollst. Diese Furcht führt zur Reinheit, führt zu einem reinen Leben. Nochmal Vers 2, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Das heißt, die Ehemänner sollen ein Leben sehen, das aufgrund von Furcht rein ist. Das heißt, die Frau lässt sich nicht zu Schulden kommen. Man kann die Frau für ihr Verhalten nicht tadeln. Sie ist sehr vorsichtig, sehr umsichtig. Sie gibt Acht auf ihr Leben, auf ihr Benehmen. Sie ist ehrlich und aufrichtig. Sie ist nicht hinterlistig. Sie ist unschuldig, treu und keusch. Ihr ist einfach nichts vorzuwerfen. Sie zeigt dem allen Respekt und Hochachtung und Wertschätzung. Sie reagiert nicht bitter, nicht giftig. Sie ist sanft. Sie streitet nicht. Sie bringt keine gehässigen, gemeinen Kommentare. Sie ist einfach unverdorben. Sie ist rein, sittsam und züchtig in all ihrem Verhalten, anständig und tugendhaft. Das ist, was der ungläubige Ehemann beobachten muss, dass diese Frau Furcht vor Gott hat und darum Furcht vor dem Ehemann und darum lebt in einer Reinheit, die nicht natürlich ist. Eine Reinheit, die beeindruckt. Meine Frau verhält sich in all den Dingen rein, muss dieser Mann sagen. Ehrbar und liebenswürdig. Dieser neue Glaube verdirbt sie nicht. Ganz im Gegenteil. Er führt dazu, dass meine Frau rein und treu lebt. Dieser neue Glaube scheint nicht schlecht zu sein. Nein, er scheint ein ehrbarer Glaube zu sein. Dadurch mag der Mann gewonnen werden. Lass mich dir erzählen von einer Frau mit dem Namen Monika. Monika war Christin. Aber sie wurde, als sie 18 Jahre alt war, mit einem römischen Beamten verheiratet, mit dem Namen Patricius. Und er war ein gottloser Heide, der von dem Christentum einfach gar nichts hielt. Er hatte nur Hohn und Spott für diese Religion übrig. Und dieser Mann, Patricius, der war doppelt so alt wie diese junge Frau. Und er hatte einen sehr, sehr schwierigen Charakter. Er war oft sehr jähzornig und aufbrausend und er tat so manches Unrecht an dieser lieben Frau. Er behandelte sie oft respektlos und hat sie betrogen. Nun, wie ging Monika damit um? Es heißt, geduldig ertrug sie die Demütigung und bemühte sich stets um Frieden. Wenn er sie schmähte, schwieg sie. Wenn er drohte, blieb sie sanft und antwortete kein böses Wort. Erst wenn er sich wieder beruhigt hatte, sich ausgetobt hatte, sprach sie dann in Ruhe, in respektvoller und freundlicher und sanfter Weise zu ihm. Nein, sie stritt nicht, sie zankte nicht mit ihrem Mann, ganz im Gegenteil. Über die Zeit verstand sie es, ihren Ehemann zu besänftigen. Man sagt von ihr, sie diente ihrem Ehemann wie ihrem Gebieter. Sie tat ihm alle Zeit Gutes und behandelte ihn mit größter Hochachtung und Wertschätzung und Respekt, obwohl er so ein schwieriger und anstrengender Mann war. Und dann war da noch diese Schwiegermutter. Sie war wie ein Biest. Sie hat Monika angefeindet und wollte sie fertig machen. Aber es gelang Monika, nach einiger Zeit, ihre schwierige Schwiegermutter für sich zu gewinnen. Durch ihr sanftmütiges und stilles Ertragen, das sie nie zurückgestritten hat und immer freundlich blieb. Und ja, der Herr tat noch ein größeres Wunder. Ihr Ehemann, der so lange Zeit das Christentum abgelehnt hat und dem Wort nicht gehorchte, er kam am Ende seines Lebens zum Glauben, bekehrte sich. Und es heißt, Monika klagte nicht mehr über das, was sie irgendwie ertragen musste. Nein, ihr Mann war ein Christ. Sie hat ihm alles vergeben. Monika, diese Frau, gewann Menschen für Christus durch ihre Art. Ach, und das sei noch zu erwähnen, sie hat einen Sohn großgezogen, der niemand Geringeres ist als Augustinus, der zu den größten Lehrern der Kirchengeschichte gilt. Zu zählen ist. Verstehst du, dass das sehr, sehr praktisch ist, was Petrus hier den Frauen zu schreiben hat? Wenn du so mit einem ungläubigen Ehemann umgehen solltest, liebe Frau, wenn du so mit einem ungläubigen Ehemann umgehen solltest, müsstest du dann nicht gerade die besonders ehren, die gläubig sind? Johannes Calvin sagt, wenn nun die Frauen schon unfrommen Männern Gehorsam schulden, so müssen sie noch viel williger zum Gehorsam sein, wenn sie gläubige Männer haben. Lass mich dich fragen, liebe Frau, schätzt du das überhaupt, dass du einen gläubigen Ehemann hast, der sich dem Herrn Jesus unterordnen will? Ja, er hat Schwächen und Macken wie wir alle, aber er ist gläubig. Ist das etwas, wofür du den Herrn preist und dankst? Weil stell dir vor, dein Mann wäre ungläubig. Nun, möge dieses Wort eine Ermutigung und eine Ermahnung an all jene Frauen sein, Ehefrauen sein, sich von Herzen unterzuordnen. Und es soll eine besondere Ermutigung sein an solche, die ungläubige Ehemänner haben. Denn du kannst hier Gottes Gnade sehen, dass Gott dir, obwohl du in dieser schwierigen Situation bist, es dir schenken kann, dass du in Furcht einen reinen Wandel leben kannst. Obwohl da ein Mann ist, der gottlos ist und der dich ständig dazu bringen will, gottlos zu handeln, kannst du es dennoch durch die Gnade Gottes schaffen, in Furcht rein zu wandeln. Siehst du diese Verheißung Gottes hier? Freu dich über das Wort, das du hörst. Preise Gott für seine Gnade, dass, obwohl die Umstände so schwierig sind, er solche Gnade dir schenken kann. Und schau diese Verheißung, schau, dieses Wunder, das geschehen kann, Gott vermag es, dich so zu gebrauchen, dass dein Ehemann am Ende gewonnen wird für Christus. Welch eine Ermutigung! Sei tapfer, sei stark, halte durch, tue weiter das Gute. Sei sanft, stille und demütig und ordne dich unter. Der Herr mag dich zu gebrauchen, deinen Ehemann zu gewinnen. Lass es dein Wunsch sein, dein Verlangen, dein Gebet, dein Bestreben, deinen Mann für Jesus zu gewinnen. Lebe in Furcht und Reinheit. Und wenn ich gerade dabei bin, darüber zu sprechen, den Ehemann zu gewinnen, lass mich gleich noch die Möglichkeit gebrauchen, dich zu fragen, ob du eigentlich schon gewonnen bist. Wer auch immer du bist und in welchem Zustand du dich gerade befindest, bist du wirklich gewonnen für den Herrn? Ordnest du dich wirklich dem Herrn unter? Lebst du in Reinheit und in Furcht vor seinem Angesicht? Denn uns allen sei doch noch hier gesagt, auch allen solchen, die keine Ehefrauen sind von Ungläubigen, sind wir nicht alle umgeben von Menschen, denen wir vielleicht schon alles gesagt haben, die das Wort schon gehört haben, aber nicht gehorchen wollen? Dann lasst uns auf eines Acht geben, dass wir einen reinen Lebenswandel führen in Furcht. Noch einmal Calvin, er sagte, Leute, die von Christi Lehre nichts verstehen, Wir messen dieselbe nach unserem Leben. So kann es nicht ausbleiben, dass sie den christlichen Glauben loben müssen, der uns zu einem reinen Wandel in der Furcht anleitet. Führe ein Leben, das rein ist in der Furcht, denn dieses Leben vermag Menschen für Christus zu gewinnen, die jetzt noch dem Wort nicht gehorchen. Darum wandel die Zeit deiner Fremdlingschaft hier auf Erden in Furcht. So ein reines und heiliges Leben im Exil, das vermag Menschen, ungläubige Menschen für Christus zu gewinnen. Und darum lasst uns heute kommen zu Christus. Wenn du merkst, dass du überführt bist, dass du nicht so ein reines Leben in Furcht geführt hast, dass es dir auch in den letzten Tagen an Furcht gemangelt hat und du auch bewusst in so manche Unreinheit gegangen bist, so manche Worte gesprochen hast, die nicht recht waren, so manche Gedanken hattest, die rebellisch und böse waren, so manche Dinge getan hast, die dich verunreinigt haben, dann komm doch heute und nimm diese Einladung an, die Christus neu ausspricht. Komm und bekenne deine Sünden. Lass dich reinigen von aller Ungerechtigkeit. Vielleicht hast du gestritten und diskutiert, wo du es hättest nicht tun sollen, sondern in Liebe, in Reinheit, in Keuschheit dienen und milde hättest sein sollen. Dann komm und bekenne ihm deine Schuld und bring ihm Dank für das Opfer, das uns reinigt. Preise ihn dafür, dass er uns befähigt, durch seine Furcht in unserem Herzen zu leben zu seiner Ehre. Zur Ehre seines Namens und zum Heil, zur Gewinnung von Verlorenen. Möge der Herr uns seine Gnade schenken. Amen.